bevor die eigentliche Predigt beginnt, das Singen eben war für mich wieder klassisch christlich. Da steht was geschrieben. Klassisch christlich. Da steht was geschrieben in den Noten und eigentlich unmissverständlich, was man machen muss. Aber wir ziehen unsere Tradition durch. Und bei dem Thema heute könnte das auch so sein, dass wir unser Kopf voller Wissen haben, weil es uns irgendwann mal so vermittelt wurde, weil wir uns das irgendwann mal so zusammengereimt haben. Und tja, wenn dann in der Bibel etwas steht, was dieses Bild nicht deckt, was dieses Bild nicht unterstützt, dann stehen wir in der Frage, was machen wir denn? Singen wir nach den Noten weiter oder folgen wir der Masse, die gesagt hat, wir singen jetzt nochmal brav von vorne, obwohl da gar kein Wiederholungszeichen ist. Ich möchte uns einladen, dass wir immer wieder versuchen, so eine Art Reset im Kopf zu machen. Das geht nicht, aber dass wir es zumindest probieren, dass wir uns biblisch belehren lassen und nicht das, was wir schon immer geglaubt haben, auch brav weitertrotten. Das kann bei vielen guten Dingen auch richtig sein, dass man seinen guten Glauben, den man auch von Großeltern oder Eltern bekommen hat, fortführt. Aber wir sollten immer wieder die Frischheit auch besitzen, zu überprüfen, ob das, was sich in unserem Kopf befindet, von Menschen kommt, dann gefährlich, oder von Gott, dann zuverlässig. Als 12-Jähriger entdeckte ich die Mitte meines Körpers, die aufsprossende Geschlechtlichkeit, meine Sexualität und probierte mich in der Selbstbefriedigung. Und nachdem ich das dann gemacht habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil ich dachte, dass meine verstorbene Oma zugeguckt hat, das gesehen hat und meine ganze Gedankenwelt ging jetzt, was denkt die Frau von mir? 2 Jahre später habe ich dann Gott kennengelernt. Ich war also als 12-Jähriger noch kein Christ und habe ihn kennengelernt als jemand, der wirklich alles mitbekommen hat und auch mitbekommt und auch mitbekommen wird, was ich tue, ob im Dunkeln oder im Hellen. Und dieser Gott hat sich trotzdem entschieden, mich sein Kind werden zu lassen, mir zu vergeben und mich zu lieben. Alte Geschichte, ich bin jetzt nicht mehr 13, nicht mehr 14, ein paar Jahre älter geworden. Aber die Frage ist, hat meine Oma wirklich alles mitbekommen? Meine Oma ist, soweit ich weiß, keine Christin gewesen. Ich kann mich nicht erinnern daran, dass irgendwann mal irgendwas Christliches da gelaufen wäre. Und von daher keine Ahnung. Aber die Frage ist, wo sind denn eigentlich die Menschen, die sterben? Und in welchem Zustand sind sie? Sausen sie als Gespenster durch die Gegend und beobachten den 12-Jährigen, wie er falsche Dinge unter der Bettdecke tut? Wo sind die Menschen, die sterben? Kommen Menschen im Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt ihres Todes ins Paradies, so wie es der Herr Jesus dem einen Verbrecher am Kreuz ankündigt? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gehen verstorbene Menschen direkt in die Hölle, wenn sie vielleicht keinen Kontakt zu Gott hatten? Wieso kann der verstorbene Prophet Samuel von einer toten Beschwörerin irgendwie heraufgerufen werden? Und warum antwortet dann Samuel, warum störst du mich in meiner Ruhe? Seid ihr neugierig geworden? Ich möchte euch einladen, eine Frage zu stellen, gemeinsam und auch nach Antworten zu suchen, die ein uralter Mann oder ein Mann vor langer, langer Zeit gestellt hat. Und zwar sagt Hiob in Kapitel 14, Vers 10, ein Mann aber stirbt und liegt da. Ein Mensch verscheidet und wo ist er dann? Hiob 14, 10. Diese Frage möchte ich gerne mit euch behandeln und da das Buch Hiob höchstwahrscheinlich das erste Buch ist, das geschrieben wurde, haben wir noch 65 Bücher, die danach verfasst wurden und vielleicht finden wir in diesen 65 Büchern Antworten, Zusatzinformationen. Und doch ist das Thema Totenreich, oder ich habe auch schon das Wort Hölle eben verwendet, diese beiden Begriffe sind unangenehm. Eigentlich will man sich nicht damit beschäftigen. Man will nicht über den Tod nachdenken und erst recht nicht über Orte, die als ziemlich unangenehm beschrieben werden in der Bibel. Und das Thema ist auch deswegen unbequem, weil es in der Bibel keine kompakte Lehre über dieses Totenreich gibt. Die Bibel begnügt sich hier und da mit Andeutung, mit kurzen Einblicken. So als wenn ein schwarzer Film läuft und irgendwann, zack, mal ganz kurz das Bild sehen kannst und dann geht der schwarze Film weiter. Die Bibel begnügt sich mit Andeutungen, aus denen meiner Meinung nach keine abschließenden Lehrsätze konstruiert werden können. Spekulationen wären möglich und sind auch beliebt. Aber unsere Überzeugung als Evangelikale ist, dass wir dem Wort nichts hinzufügen sollten. Und deswegen ist es heute wichtig, nicht nur zu hören, was habe ich schon richtig verstanden über das Totenreich und über die Hölle, sondern auch zu überlegen, welche Zusatzinformationen habe ich noch und stehen die eigentlich in der Bibel. Hier fragt er also, wo ist der Mensch, wenn er stirbt? Was passiert mit dem? Wo befindet er sich? Und wenn wir uns das nur das Alte Testament am Anfang angucken, dann ist die Antwort sehr einfach. Im Sheol. Sheol. Das ist das hebräische Wort, was dort verwendet wird und was in vielen Bibelübersetzungen auch einfach so steht. Also ich glaube, Elberfelder Bibeln, ich habe jetzt nicht alle 17 Varianten, die es so gibt, durchgeguckt, aber ganz oft in Elberfelder Bibeln steht einfach von Sheol. Andere übersetzen es mit Totenreich. Und das ist auch eine gute Übersetzung. 66 Mal redet das Alte Testament konkret von Sheol und die Hälfte davon befindet sich interessanterweise in der poetischen Literatur. Also im Buch der Sprüche, im Buch der Psalmen und im Buch Hiob. Poesie, die sich mit dem Sheol beschäftigt. Auch das ist vielleicht nicht ganz unser Empfinden. Könnt ihr mal nebenbei ein paar Lieder suchen, wo es um Sheol geht in unserem Liederbuch. 33 Mal oder knapp 33 Mal ist es in der Bibel der Fall, dass in der poetischen Literatur das Wort vorkommt. Es hat dann ein relativ breites Bedeutungsspektrum, das Wort. Dieses Totenreich wird immer ganz klar definiert als unter der Erde. Man geht in die Grube, man geht unter die Erde, man geht in den Sheol oder man geht in das Totenreich. Und das Alte Testament bemüht sich da gar nicht irgendwie zu differenzieren, wenn ein heiliger Mensch ins Totenreich geht oder wenn ein böser Mensch, unheiliger Mensch ins Totenreich geht. Die gehen alle ins Totenreich. Und bei unseren Blitzlichtern, die wir ab und zu bekommen, könnte man grundsätzlich sagen, das Totenreich ist erstmal einfach nur ein Ort. Es ist nicht unbedingt ein Ort der Strafe, sondern es ist einfach nur ein Ort. Wo bist du? Du bist im Sheol. Punkt um. Keine Differenzierung gut-böse, keine Frage nach Strafe. Einen vielleicht etwas interessanteren Einblick gibt uns ein Bibeltext, der einzigartig ist und auch eigenartig ist. 1. Samuel 28. Schlagt bitte auf, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. 1. Samuel 28. Da werde ich ab Vers 3 lesen. Das ist die Szene, die ich im Intro eben schon angesprochen habe. Samuel war jahrelang, jahrzehntelang herausragender Richter oder Prophet im alttestamentlichen Volk, hat klare Botschaften gegeben den amtierenden Königen, so wahnsinnig viele gab es damals nicht, hat immer klar die Worte Gottes weitergegeben, aber auch dieser Samuel bekommt irgendwann die Gnade, sterben zu dürfen und nicht mehr ansehen zu müssen, was Saul so alles treibt. Und dann heißt es in 1. Samuel 28 ab Vers 3, Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und in ihm seiner Stadt Rama begraben. So eine Totenklage ist nicht eine Geschichte von 10 Minuten, nicht von einer halben Stunde, das geht richtig lang. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. Krieg steht bevor. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Er bekam Muffensausen, würden wir auf Hochdeutsch sagen, oder? Und Saul befragte Jahwe. Aber Jahwe antwortete ihm nicht. Wow, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten. Da sagte Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechte sagten zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Und Saul machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und sie gingen oder kamen zu der Frau bei Nacht. Und Saul sagte, wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen werde. Aber die Frau antwortete ihm, siehe, du kennst ja das, was Saul getan hat und wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Also 100% war es ja offensichtlich nicht. Hm? Und warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten? Und Saul schwor ihr bei Jahwe, so wahr Jahwe lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Ganz schön inkonsequent der Mann, aber wir sehen auch, wie verzweifelt er ist. Da sagte die Frau, wen soll ich dir heraufrufen? Und er erwiderte, hole mir Samuel herauf. Wie gesagt, jener Prophet, der jahrelang gedient hat, auch Saul. Als aber die Frau Samuel sah, schrie sie laut auf und sagte zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und der König sagte zu ihr, fürchte dich nicht. Nun, was siehst du? Die Frau antwortete Saul, ich sehe, wichtig, einen Geist aus der Erde heraufsteigen. Er sagte zu ihr, wie sieht er aus? Und sie antwortete, ein alter Mann steigt herauf. Er ist in ein Oberkleid gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war. Er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder. Und Samuel sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufkommen lässt? Und Saul antwortete, ich bin in großer Bedrängnis, denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mir zu erkennen gibst, was ich tun soll. Und Samuel sagt, warum fragst du mich, da doch Yahweh von dir gewichen und dein Herr dein Feind geworden ist? Yahweh hat dir getan, wie er durch mich geredet hat. Und Yahweh hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast, darum hat dir Yahweh das heute angetan. Und Yahweh wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben. Achtung, morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Also da, wo ich Samuel normalerweise bin, da wirst du morgen sein. Wo? Naja. Auch das Heerlager Israels wird Yahweh in die Hand der Philister geben. Soweit der Bericht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr diesen Text schon öfter mal gelesen habt und dabei viele Fragen hochgekommen sind und ich habe nicht die Weisheit, alles zu beantworten. Aber wie ihr vertraue ich darauf, dass das, was in der Bibel steht, so richtig ist. Und dass ich diese Informationen jetzt irgendwie auswerten muss und ich werde vermutlich nicht 100% richtig verstehen, aber mir genügen vielleicht auch 30%, 40%, 50% an der Stelle. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass Samuel in einer gewissen Ruhe war und durch die Totenbeschwörerin irgendwie aus dieser Ruhe herausgerufen wurde und er dann sagt, was soll denn das? Was störst du meine Ruhe? Wir lesen ebenfalls Vers 13, dass Samuel ein Geist war. Und das ist schon interessant. Obwohl er Geist ist, hat er einen Körper. Denn er wird gesehen. Er wird sogar erkannt. Die Frau sieht Samuel. Saul sieht, erkennt Samuel. Das heißt, die Tatsache, dass jemand Geist ist, heißt nicht, dass er keine Erscheinungsform hat, kein Äußeres hat. Der irdische Leib, der ist irgendwie in irgendeiner Kiste oder in irgendeiner Höhle und verfällt dort, so wie die Biochemie das irgendwie verlangt und wie die Tiere ihren Job machen, damit der Körper halt zerfällt, bis am Ende nur noch ein paar kleine Reste übrig bleiben. Aber irgendwie haben diese Menschen im Totenreich noch irgendwie eine äußere Form. Vers 14 sagt, dass ein alter Mann heraufkommt. Und er ein Oberkleid trägt. Also da ist irgendein Körper. Es ist nicht dieses Hui-Hu, was durch die Gegend schwebt und durch die Wände hindurch geht. Wobei, über die Wände reden wir gleich noch. Es ist irgendwie Geist ohne den irdischen Leib, aber das heißt nicht automatisch körperlos. Ja, wenn es gehießen hätte und er hörte eine Stimme aus der Tiefe, dann wäre das alles gut. Aber hier wird etwas gesehen. Da ist etwas Wahrnehmbares. Ein alter Mann steigt darauf. Als Neutestamentler erinnern wir uns vielleicht an den Begriff des Auferstehungsleibes. Dass wir alle irgendwann einen Auferstehungsleib haben werden, der uns keine körperlichen Schwierigkeiten mehr bereitet. Also all die Sachen, die uns heute zwicken und zwacken oder richtig Probleme bereiten, die wird dieser Auferstehungsleib nicht mehr haben. Hier ist aber weiterhin ein alter Mann. Dieser Samuel hat offensichtlich diesen Auferstehungsleib noch nicht. Und als Neutestamentler denken wir auch an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus, dessen Merkmale, dass er gekreuzigt wurde, sichtbar waren, anfassbar waren, obwohl es definitiv schon irgendwie ein Toter war, also ein irgendwie Gestorbener. Wir sehen also, da gibt es irgendwie einen Körper und beim Herrn Jesus hören wir auch davon, dass er verschlossene Räume betreten kann, weil er, obwohl alles verschlossen ist, er plötzlich unter den Jüngern steht. So viel zum Thema durch die Wand gehen. Dieser Samuel ist auch ziemlich fit. Er ist noch ganz vertraut mit den Dingen, die er seinerzeit prophezeit hat. Also er ist ein wacher Geist. Er kann sagen, ich weiß, was ich dir prophezeit habe und das, was ich dir prophezeit habe, genau das ist eingetreten und übrigens das und das wird dir passieren. Da ist ein wacher, denkender Geist. Und was ich halt spannend finde, ist, dass er sagt, da wo ich, Samuel, ein Mann Gottes, oder? Ein Guter, ein Heiliger. Da wo ich bin, wirst du mit deinen Söhnen morgen auch sein. Und deswegen sagte ich vorhin, dieser Sheol ist erstmal nicht unterschieden, die Guten links und die Schlechten rechts, sondern einfach da, wo ich bin, da wirst du auch sein. Was können wir aus dieser Geschichte noch mit ableiten? Das Alte Testament geht davon aus, dass alle Verstorbenen ins Totenreich, in den Sheol gehen. Alle. Es ist nicht so, dass der Mensch nach seiner irdischen Existenz einfach aufhört zu existieren. Das glauben, hoffen gewissermaßen auch viele Leute heute. Na, ich sterbe und danach ist aus. Ja, was ist denn dann? Ja, da ist nichts. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Jeder kommt ins Totenreich. Samuel war noch da, oder? Samuel konnte sich erinnern. Sogar seine Persönlichkeit, wie er mit Saul redet, ist genau noch die gleiche. Nur der irdische Leib, der fehlt. Was ich aus dem Text auch ableiten kann, dass es eine Reinkarnation nicht gibt. Das Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Ist jetzt nicht so entscheidend, ob ihr das Wort gehört habt. Aber geht mal davon aus, dass 1,4 Milliarden Menschen der Welt davon ausgehen, dass es eine Reinkarnation gibt. Dass der Mensch stirbt, dass er seine leibliche Hülle verliert, dass aber die Seele unsterblich ist und dann sich in einem anderen fühlenden Wesen neu manifestiert, wie man sagt. Jetzt mal umgangssprachlich ausgedrückt und nicht ganz so philosophisch. Man schlüpft als Seele in einen anderen Körper. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Tier sein oder wie es im Buddhismus und im Hinduismus gelehrt wird, es könnte auch ein Gott sein, in dem man dann reinschlüpft. Ich reinkarniere in eine Gottheit. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt, ich habe sie persönlich nicht gezählt. Laut Wikipedia gibt es weltweit 900 Millionen Hinduisten und 400 bis 500 Millionen Buddhisten und bei denen ist das ein Dogma, also eine Lehraussage, diese Reinkarnation. Angeblich glauben auch 45% der Brasilianer daran, also nicht an Buddhismus oder Hinduismus, sondern an die Reinkarnation. Aber die Bibel lehrt das nicht. Samuel bleibt Samuel. Er tritt nicht in einer anderen Person in Erscheinung. Ich bin auch ganz froh, dass die Reinkarnation nicht funktioniert. Sonst würde ich bei den heutigen Leuten glauben, dass 80% sich als Smartphone reinkarnieren würden. Bei so viel Beschäftigung damit ist es doch klar. Zuerst in Samuel 28 möchte ich nicht mehr viel mehr sagen. Ja, dieses Totenbeschwörungsthema, diese Wahrsagerei, das ist eine sehr eigenartige Geschichte. Ich kann nur festhalten, dass die Bibel an vielen Stellen das streng verbietet. Macht sowas nicht, macht solche Spielereien nicht. Da gibt es verschiedenste Spielformen in der Esoterik für Finger weg, Finger weg, Finger weg. Saul hat recht gehabt, alles auszurotten. Er hat einen großen Fehler begangen, als er dann doch wieder diese eine Frau aufgesucht hat. Was hat Samuel im Totenreich gemacht? Was hat er dort getan? Wir wissen es nicht. Irgendwie hatte er ein Bewusstsein und fühlte sich durch die Aktion Sauls oder der Totenbeschwörerin gestört. Für unser Mosaikbild vom Totenreich, vom Sheol, ist es vielleicht auch interessant zu lesen, dass das Alte Testament den Sheol als einen Ort des Schweigens beschreibt. Ein Ort des Schweigens. Kann man jemand Psalm 115, Vers 12 lesen und ein anderer Psalm 88, die Verse 12 und 13. Der erste Psalm 115, 12, der zweite bitte Psalm 88, 12 und 13. Leute unter 18 haben Vortrittsrecht. Zum Beispiel?
Ja, bedenkt an uns und segnet uns. Er wird segnen das Wort Israel und segnet das Wort Amen.
Ups. 115, 12? 115. Okay, dann lest mal erst die andere Stelle, 88, 12 und 13.
Du hast von deiner Gnade erzählt und werden gedacht im Abgrund von deiner Treue. Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens.
Was ist das für eine Übersetzung? Die klingt jetzt so ein bisschen... Okay, ich glaube, entweder habe ich völligen Quatsch da geschrieben oder ich... Ich gucke mal in meiner Bibel. Ne? Okay, lies mal einfach vor, wir werden es dann hören.
Die Toten werden gerade gestorben, noch alle, die zu schweigen hinabgehen.
Und das war welche Übersetzung?
Das ist eine Elberfeld.
Okay, also wunderbar. Also 115, 17 sagtest du?
Ja.
Ich lese mal Neue Bibel heute, ein bisschen kommunikativer. Die Toten loben Yahweh nicht, sie gingen ins Schweigen hinab. Also da wird der Scheol irgendwie als ein Ort des Schweigens beschrieben. So viel erstmal an der Stelle.
Ich muss Stille.
Stille.
Hinunterfährt in die Stille.
Alle Grundschullehrer freuen sich auf diesen Ort. Endlich mal Ruhe im Kasten. Dort wurde Gott auch nicht so richtig gelobt, sagt die eine Stelle, die ich jetzt vielleicht nicht richtig aufgeschrieben habe. Ich höre das und ich merke, okay, ich höre es, ich will es in meinem Kopf parken. Ich werde euch nachher eine andere Bibelstelle vorlesen, wo durchaus im Scheol geredet wird. Also verstehe das vielleicht nicht absolut im Sinne von, da darf nie ein einziges Wort gesagt werden, aber da ist keine Party angesagt, da ist nicht Halligalli, sondern es ist ein Ort der Ruhe des Schweigens. Bevor wir zum Neuen Testament kommen, möchte ich noch eins abschließen. Wenn wir das Alte Testament lesen, wird eins immer wieder deutlich, nämlich über dieses Totenreich herrscht nicht irgendein Typ im schwarzen Anzug mit dreizackigem Mistgabel. Also die klassischen Visualisierungen von Totenreichen, da hat man ja mal den Teufel, der mit seiner zackigen Gabel irgendwelche Leute quält oder so. Der Herrscher über den Scheol ist Yahweh, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Israels und Jakobs, unser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus. Psalm 139, Vers 8, hoffentlich stimmt das, diesmal habe ich die Stelle zum Glück abgeschrieben, bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Psalm 139 ist wahnsinnig bekannt, wird ist ja auch vertont worden als Lied. 139, 8, bettete ich mich in dem Scheol, also würde ich im Scheol liegen, siehe, du bist da. Und Amos schreibt in Kapitel 9, 2, wenn sie in den Scheol einbrechen, wird meine Hand, so spricht Gott in der Stelle, sie von dort holen. Und wenn sie in den Himmel hinaufsteigen, werde ich sie von dort herunterbringen. Der Scheol ist nicht etwas, was von Gottes Macht irgendwie getrennt ist, sondern Gottes Arm kann dort hineinwirken. Er ist der Oberbestimmer. Die Geschichte Israels entwickelte sich, sie wurden deportiert, sie verließen ihr Land frei, unfreiwillig, sie lebten in einem fremden Land, dann passierte weltgeschichtlich einiges, es wurde erobert und wie verrückt und irgendwann stellten die Juden fest, wir brauchen eine Übersetzung unseres Tanach oder unseres Tenach. Das ist das, was wir Christen Altes Testament nennen. Ein Jude würde nie von Alten Testament reden, für ihn ist es der Tanach. Die Kopplung von verschiedenen dreiteiligen oder drei Teilen der Bibel. Und dieser Tanach war ja auf größtenteils Hebräisch geschrieben und man brauchte eine Übersetzung, weil einfach die jungen Leute kein Hebräisch mehr sprachen und man brauchte es in der jeweiligen Sprache, die gerade aktiv war und das war Griechisch. Und deswegen hat man im dritten Jahrhundert vor Christus das Alte Testament, wie wir es nennen, den Tanach, übersetzt und diese Übersetzung trägt einen Fachbegriff. Kennt irgendjemand diesen Fachbegriff? Abgekürzt?
LXX.
Genau, LXX ist die lateinische Darstellungszahlform von 70. Septuaginta heißt auch nichts anderes als 70. Gibt eine große Tradition, warum das Ding 70 heißt. Es ist völlig unwichtig, warum es 70 heißt. Die Septuaginta ist diese griechische erste vollständige Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische und wurde, wie gesagt, im dritten Jahrhundert vor Christus angefertigt. Und beim Übersetzen des Tanach musste man diese 66 Fundstellen von Scheol ja in irgendein griechisches Wort übersetzen. Ja, und sie haben das Wort Hades verwendet. Auch vielleicht habt ihr dieses Wort schon mal gehört, Hades. Denn einige Bibelstellen, ich glaube die Elberfelderianer, benutzen einfach diesen Begriff weiter und sagen, es gibt einen Ort, der heißt Hades und das ist genau dieses Totenreich, von dem schon im Alten Bund die Rede war. Und der Herr Jesus und die Apostel waren mit dieser Septuaginta wahnsinnig gut vertraut. Wenn sie aus dem Alten Testament zitierten, dann haben sie meistens die Septuaginta zitiert. Was sehr spannend ist, weil die Septuaginta nicht immer eine perfekte 1:1 Übersetzung des Hebräischen ist. Wie dem auch sei, das Wort Hades meint halt auch jene Totenwelt, jenes Grab, jener Ort, wo die Toten sind. Und unter manchen Fundstellen im Neuen Testament gibt es eine weitere einzigartige und eigenartige Stelle, die ich mit euch lesen möchte, nämlich Lukas Kapitel 16 und dort ab Vers 23. Dort steht ausdrücklich das Wort Hades. Wir bekommen also auch einen neutestamentlichen Einblick in das Totenreich. Und sollte jemand die neue Bibel heute haben, in der Hand haben, die übersetzt interessanterweise an der Stelle nicht Hades, nicht Totenreich, sondern Hölle. Und wenn ich ihn irgendwann mal sehe, werde ich ihn mal fragen, den lieben Karl-Heinz, warum er sich dafür entschieden hat. Also ich halte mich mal an Elberfeld, weil Elberfeld an der Stelle es sich einfach macht und einfach das griechische Wort zitiert, anstatt es zu interpretieren wie Karl-Heinz. Lukas Kapitel 16, Vers 23. Ich lese aber ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Wow. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er, Elberfeld, im Hades, so steht es auch im Griechischen, ich habe nachgeguckt, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und jetzt wieder, Achtung, Einblick. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt. Von wem? Von Gott offensichtlich. Damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, also Lazarus, nicht Lazarus, der Reiche sagt das, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Abraham aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Ich hoffe, ihr stimmt mich zu, dass es ein eigenartiger Text ist und in seiner Intensität auch einzigartig. Wir haben nicht 5 Parallelstellen, die uns noch neues Licht auf diese Stelle werfen. Und auch hier sage ich, Schluck, 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 ich weiß nicht, ob ich alles verstehe, was da drin steht. Aber vielleicht können wir wieder ein paar Punkte herausgreifen, die uns helfen, ein Mosaikbild vom Totenreich zu bekommen. Jesus sagt am Ende, dass, oder Abraham tut das, aber Jesus gibt das ja wieder, dass niemand überzeugt wird, selbst wenn jemand von den Toten aufersteht. Eine Rückkehr aus dem Totenreich, dem Hades, scheint möglich, ist aber nicht sinnvoll und wird von Gott auch nicht gewährt. Ihr, die ihr mit Menschen zu tun habt, die nicht an Jesus glauben, habt vielleicht die Situation manchmal erlebt, dass sie sagen, tja, wenn Gott sich mir offenbaren würde, komm mal dann. Ja, wenn Gott existiert, dann soll er mir das mal zeigen. Ja, und hier, das wäre ja schon eine starke Sache. Dein verstorbener Bruder, der wiederkommt, wird irgendwas erzählt. Und der Himmel sagt, nein, auch das würden die Leute irgendwie wegdiskutieren, ignorieren. Das würde sie genauso wenig überzeugen, wie sie von Mose und den Propheten, also wir sagen mal dem Alten Testament, nicht überzeugt wurden. Wem das Alte Testament mit seinen Aussagen nicht reicht, an Gott zu glauben, den wird auch keine Totenauferstehung überzeugen. Seht euch um, wie man mit der Auferstehung von Jesus Christus umgeht. Da ist jemand auferstanden und trotzdem haben sie alle möglichen Tricks probiert, um das zu vertuschen, um das irgendwie anders zu interpretieren. Und heute ist es noch schlimmer. Heute haben die Leute neben dem Alten Testament auch Jesus und die Apostel, also das Neue Testament. Niemand wird später eine Ausrede haben nach dem Motto, warum hast du mir denn nie gezeigt, dass es dich gibt? Hättest du mal jemanden geschickt? Die Stelle ist vielleicht auch für die Leute eine Hilfe, die sagen, ach weißt du, Ansgar, das Leben ist schön. Ich genieße mein flottes Auto. Ich genieße die Tempofreiheit auf deutschen Autobahnen. Und was die Restaurants mir auftischen können, da ist das wunderbar. Und ich kenne da eine Bar. Da musst du die Cocktails ausprobieren. Die sind göttlich. Ich genieße das Leben. Und er könnte noch ein paar andere Sachen bringen, die aus Gründen der Jugendfreiheit jetzt nicht gebracht werden. Aber Vers 25 gibt auch hier eine Antwort. Wenn dein Leben darauf ausgerichtet ist, das Diesseits zu genießen, dann wird dir im Jenseits nichts mehr gegeben werden. Du hattest ja schon deinen Genuss. Du kannst im Jenseits nicht mal mehr erwarten. Einen Tropfen Wasser zu bekommen. Steht da. Wir lesen aber nicht nur vom reichen Mann, der ausdrücklich im Hades aufwacht, sondern wir lesen auch von Abraham und Lazarus. Und hier wird's knifflig. Hier wird's knifflig. Sie sind von Weitem zu sehen oder von der Ferne, je nach Bibelübersetzung. Sind die jetzt auch im Totenreich? Und das Totenreich hat halt eine linke und eine rechte Seite und die sind weit voneinander entfernt aufgrund der Kluft. Der Text geht nicht drauf ein. Ja, ihr könnt euch für die eine Seite entscheiden, das ist ein Totenreich, das geteilt ist, oder es ist irgendwas anderes. Die Bibel sagt uns einfach an der Stelle nicht mehr. Aber zwei Dinge sind ersichtlich. Lazarus wird schon getröstet. Der, der auf der Erde gelitten hat, wird dort an diesem Ort schon getröstet. Für euch ist es jetzt vielleicht nicht das Ding, im Schoße Abrahams zu sitzen. Für einen Juden war das der beste Ort, den es gibt. Ja, Abraham, der Stammesvater, der Vater von allem, der Vater aller Verheißungen. Das ist der schönste Ort, bei dem im Schoß sitzen zu können. Also ich könnte mir ein paar lebende und verstorbene Glaubensväter vorstellen, nicht auf deren Schoß ich sitzen möchte, sondern wo ich vor denen sitzen möchte und mir mal ein bisschen ein paar Sachen erklären lassen möchte. So 3 Stunden am Tag mit Spurgeon zusammensitzen, das wäre schon was. Lazarus wird getröstet, er befindet sich in wohliger Umgebung. Und was wir ebenfalls aus diesem komplizierten Text ableiten können, zwischen Abraham und Lazarus einerseits und diesem reichen Mann, der namentlich nicht genannt wird, andererseits, ist eine unüberbrückbare Kluft, von Gott festgelegt. Und ein Seitenwechsel ist nicht möglich. Was ich beim Lesen des Textes interessant fand, ist, dass der Reiche theoretisch auf die gute Seite rüber möchte. Ist logisch. Davon wird aber gar nicht geredet. Er äußert noch nicht mal den Wunsch. Könntest du da mal eine Leiter drüber legen? Kannst du mal einen Baum fällen, der dann irgendwie mir so eine Brücke baut? Davon ist kein Ton. Interessanterweise sagt Abraham, dass von ihrer Seite niemand auf die Seite des Reichen kommen kann. Und ich dachte mir, wer will denn dahin? Es gibt Leute, die dahin wollen, die diese Kluft wegdiskutieren. Die sagen, ja, Gottes Liebe ist so umfassend, dass auch dort die Liebe gilt. Aber Gott hat diese Kluft geschaffen und er hat sie unüberbrückbar geschaffen. Er hat gesagt, wer einmal im Totenreich landet, der bleibt dort auch, kann nicht mehr die Seite wechseln. Es wird ein Ende des Totenreiches geben, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber dieses, wir schmeißen nachher alles wieder zusammen, ist herzlich und lieb gemeint, aber nicht biblisch. Wer im Hades angekommen ist, dessen Zugehörigkeit zu einer der beiden Seiten der Kluft ist definiert und ist unveränderlich. Und auch, so wie im Alten Testament Gott der Herrscher über den Sheol ist, so ist auch im Neuen Testament Gott der Herrscher über den Hades. Offenbarung 1, Verse 17 und 18 heißt es von Herrn Jesus, er sagt selbst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommst und ich habe die Schlüssel des Todes und ausdrücklich des Hades. Er herrscht dort. Kommen wir zum letzten Wort. Sheol alttestamentlich, übertragen im Neuen Bund, Hades. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, was auftaucht, neben mehreren anderen, das Wort Gehenna. Auch das ist dem einen oder anderen vielleicht geläufig. Das ist meines Wissens aber nirgends von den Bibeln als Gehenna wiedergegeben. Wenn jemand eine Bibel findet, wo Gehenna drin steht, fände ich das mal ganz interessant. Meistens wird das Wort mit Hölle übersetzt. Und das ist etwas, was uns sehr geläufig ist. Aber wir merken gleich, dass Hölle etwas anderes ist als dieses Totenreich. Das ist nicht das Gleiche. Das darf man nicht einfach alles in einen Eintopf schmeißen. Dieser Ort Hölle ist nicht mehr wertneutral. Wenn im Alten Testament der Scheol erstmal der Ort war, wo die Guten und Bösen hinkamen, ist im Neuen Testament das Wort Hölle beschreibt einen feurigen Ort, einen feurigen See, einen See von Feuer und Schwefel. Fragt ein Chemiker, wie gut Schwefel brennt, wie heiß Schwefel brennt. Ja, das ist ein Ort der Qual, ein Ort der Pein. Es ist ein schrecklicher Ort. Und ich verteile jetzt ein paar Bibelstellen und ihr lest sie mit mir zügig laut vor. Und ich hoffe, dass sie stimmen. Matthäus 5, 22. Matthäus 5, 29 und 30. Wer nimmt die? Wer nimmt Matthäus 5, 22? Einmal Hand. Ja, danke Achim. Matthäus 5, 29 bis 30. Diana. Matthäus 10, 28. Jörg, danke. Matthäus 18, Vers 9. Ja, Sven. Und dann Matthäus 23, die Verse 15 und 33. Matthäus 23, 15 und 33. Danke sehr, du musst dir bloß eine Bibel besorgen. Ist gemein, wa? Okay, kannst du es machen? Matthäus 23, 15 bis 33. Willst du doch machen? Gut. 23, 15 bis 33. So, Matthäus 5, 22, wer auch immer es war, ich habe es vergessen. Lies mal bitte vor.
Ich habe was sage euch. Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle.
Matthäus 5, 29, 30.
Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus und tu es weg. Und du besser bewegst, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrten Körper in die Hölle kommst. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrten Körper in die Hölle kommst.
Lass euch diesen Vers auf den inneren Augen zergehen. Lieber ein Auge ausreißen, lieber Hand oder sonstige Körperteile abhacken, als in die Hölle zu kommen. Überlegt euch, wenn ich euer Auge ausreiße, wie schlimm das ist. Und die Hölle ist ein... Also es ist besser, das zu machen, als in die Hölle zu kommen. Matthäus 5, Matthäus 10, 28.
Und fürchtet euch nicht vor denen, die sie Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.
Diese Stelle wird oft auf den Teufel hin ausgelegt. Ich glaube, dass das eine falsche Auslegung ist. Derjenige, der dazu fürchten ist, ist Gott. Er ist derjenige, der der Oberbestimmer über die Hölle ist. Und der ist zu fürchten, weil er diese Hölle, diesen schlimmen Ort in seiner Macht hat und als Strafort vorgesehen hat. Matthäus 18, 9.
Und wenn dein Auge dir anstößt, so reißt es aus und wirft es von dir. Deshalb bitte ich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden.
Hatten wir, das Bild hatten wir vorhin schon mal, danke Sven. Und die letzte, 23, Verse 15 und 33.
Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Schlangen, Otterbrot, wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen?
Die Hölle ist kein schöner Ort. Und trotzdem haben wir kein langes Kapitel, wo mal die Hölle von A bis Z richtig durchdekliniert wird, uns komplett erklärt wird, wo jedes Detail erklärt wird. Haben wir nicht. Gott gefällt es an der Stelle, Zurückhaltung zu üben. Er sagt, da gibt es einen Ort und der ist schlimm, der ist richtig schlimm. Er hätte noch ein paar andere, schlimmere Stellen vorlesen können, das wollte ich uns jetzt mal ersparen. Die Details sind aber nicht das Entscheidende. Die Frage ist, wo kommst du hin? In der ersten Stelle, die wir hatten, Matthäus 5, 22, war die Rede vom höllischen Feuer, Gehenna Pyros im Griechischen, und deswegen bezeichnet man auch alle anderen Stellen, wo nur vom Feuersee oder vom ewigen Feuer die Rede ist, mit Hölle. Und wer kommt dahin? Für wen ist denn dieser Ort? Vom Totenreich haben wir gehört, jeder kommt dort rein, jeder kommt ins Totenreich. Ob Scheol alttestamentlich, ob Hades neutestamentlich, wer kommt in die Gehenna, wer kommt in die Hölle? Offenbarung 20, Vers 10 heißt es, dass der Teufel in diesen Schwefel- und Feuersee geworfen wird. Und jeder, der Gott lieb hat, sagt, ja, richtig, richtig schön heiß, richtig schön lange. Wer Jahrtausende nichts Besseres zu tun hat, als Gott dort in die Suppe zu spucken und alles Gute, was er macht, kaputt zu machen. Und die Anbetung dessen, der die Anbetung komplett verdient hat, kaputt zu machen, der gehört da rein. Und spätestens hier kommen diese Karikaturen wieder hoch, diese Zeichnungen, Malereien, ja, wo der Teufel mit seinem komischen Kopfgeweih und mit irgendwelchen Dreizacken, warum muss der eine Heugabel haben? Ich habe noch nicht herausgefunden, warum die den immer mit einer Heugabel malen. Ja, das wird so dargestellt, als wenn die Hölle das geliebte Home Sweet Home, geliebte Zuhause des Teufels wäre, wo er seinen Spaß hat zusammen mit seinen Dämonen. Falsche Vorstellung. Der Junge hat da überhaupt keinen Spaß. Er wird dort bestraft auf ewig mit maximaler Pein, mit maximaler Qual. Die Hölle ist der Ort seiner ewigen qualvollen Bestrafung unter der Herrschaft Jesu. Eventuell wird er an diesem Ort weiterhin Böses tun können. Da sagt die Bibel nichts. Er wird dort bestraft, aber die Frage ist ja, in welchem Zustand ist er? Möglicherweise werden auch Mörder, Diebe, Vergewaltiger, Gewalttätige, was auch immer uns einfällt, dort ihr Unwesen treiben. Aber sie werden nicht etwa durch das Feuer, das da herrscht, gereinigt, sodass sie dann irgendwann ihre Strafe abbezahlt haben und dann geht die Exit-Tür auf und dann kommen sie raus. Darüber reden wir gleich noch. Wenn ihnen Jesus am Ort überhaupt eine Handlungsfreiheit einräumt, dazu sagt die Bibel, wie gesagt, nichts, dann werden sie fernab des Gesetzes Gottes, fernab des Geistes Gottes dort ihr Unwesen tun. Stellt euch vor, wir hätten den Geist Gottes nicht, stellt euch vor, wir hätten den Willen Gottes nicht im Gesetz. Was würden wir dann anstellen? Diese Menschen dort haben den Geist Gottes nicht und sie haben auch das Gesetz nicht mehr. Also neben dem Feuer, das Gott verursacht, wird, glaube ich, das Böse sich dort austoben und jeder wird leiden. In diesen Feuersee kommt aber halt nicht nur der Teufel, das habe ich eben schon angedeutet. Sondern was total spannend ist, Offenbarung 20 wiederum, in Vers 14 heißt es, dass in diesen Feuersee der Tod und das Totenreich Hades geworfen werden wird. Also der Ort, den wir gerade kennengelernt haben, alttestamentlich Sheol, neutestamentlich Hades, dieser Ort und die Institution Tod werden in diesen Feuersee geworfen. Okay, jetzt wird es anstrengend für meine Fantasie, sich das konkret vorzustellen. Aber ich merke, dass für alle außerhalb der Hölle der Tod abgeschafft wird, weil der Tod ist ja weg. Der ist ja im Feuersee. Der ist nicht mehr da, der Tod. Und das gefällt mir. Und wenn der Tod abgeschafft wird, brauchen wir auch kein Totenreich mehr. Bahnhof wird abgebaut, wenn keine Bahn mehr fährt. Aber Tod und Totenreich werden nicht nur einfach abgeschaltet, Schnips, weg, piep, nur noch Testsignal ab 22 Uhr. Sondern sie werden als etwas Gottwidriges an den gleichen Ort gepackt wie der gottwidrige Teufel. Tod und Totenreich sind nicht Sachen, die Gott cool findet, die er sagt, wow, was habe ich da Schönes geschaffen. Sondern es ist etwas Gottwidriges. Der Tod kam in die Welt und das war nicht der originäre Plan Gottes. Sondern auch das, was gottwidrig ist, landet in diesem großen Feuersee. Der Tod ist nichts Neutrales, sondern etwas, was Gott widerspricht. Und alles, was Gott widerspricht, landet in diesem Endlager, in dem Feuersee in der Hölle. Und ich darf die Botschaft nicht verkürzen an der Stelle. Neben dem Teufel, neben dem Tod und neben dem Totenreich kommt noch jemand anders in diesen Feuersee hinein. Offenbarung 20, Vers 15. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens steht, wird er ebenfalls in den Feuersee geworfen werden. Das heißt, grundsätzlich erfährt er dasselbe Schicksal, in Anführungsstrichen, wie der Teufel und seine Dämonen. Jeder, der nicht im Buch des Lebens steht. Das mag uns unfair erscheinen. Wir denken an Leute wie Stalin, Hitler, andere große Männer, groß in ihren Augen, groß in ihren Übeltaten. Aber andere Leute, die vielleicht nicht so Böses getan haben in unseren Augen, werden an den gleichen Ort landen. Das mag uns unfair erscheinen, aber wir werden da nicht gefragt. Um einen Komponisten zu zitieren, du hast vielleicht einen besseren Geschmack von Gerechtigkeit, aber du hast kein Universum. Das hat nur Gott. Und er hat das so entschieden. Er sitzt auf dem Richterstuhl und er sagt, dort oder dort. Aber wer sind denn die Leute, die nicht im Buch des Lebens stehen? Positiv formuliert, wer sind denn die Leute, die im Buch des Lebens stehen? Bitte passt auf. Ins Buch des Lebens kommt man durch Werke. Seid ihr damit einverstanden? Doch. Man kommt ins Buch des Lebens durch Werke. Aber nicht durch eigene Werke. Mit den eigenen Werken, die du tust, wirst du nie einen, auch nur Anstrich deines Namens ins Buch des Lebens bekommen. Du kommst einzig und allein im Glauben an die Werke des Herrn Jesus Christus in dieses Buch des Lebens. Glaubst du, dass Jesus Christus für dich als Opferlamm gestorben ist, dass er deine Schuld getragen hat, dann wirst du ins Buch des Lebens eingeschrieben. Wenn du das aber verwirfst, dann wirst du nicht ins Buch des Lebens eingeschrieben. Du wirst nicht etwa gestrichen. Nee, du stehst einfach nicht drin. So wie ein Mensch, der nie heiratet, nicht einfach nicht verheiratet ist, sondern er wird einfach nie in dieses standesamtliche Ehebuch da eingetragen. Kein menschliches Tun, kein irdisches, noch so nobles und hingebungsvolles Leben kann deinen Namen in dieses Buch des Lebens hineintun. Aber Jesus hat Werke getan, die das können. Er hat sich uns Menschen zugewandt, obwohl wir uns von ihm abgewandt haben. Er hat uns sein Leben geopfert, obwohl wir eigentlich unser Leben hätten hingeben müssen. Er hat uns die Strafe, ganz konkret die Hölle, erspart, indem er die Strafe bekommen hat. Er wurde unser Opferlamm, das völlig unschuldig die Last und das Leid trug und die Schuld. Und wer auf dieses Opferlamm schaut, sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir armen Sünder gnädig, dessen Name wird in das Buch des Lebens geschrieben. Und das ist die einzige Maßnahme. Das ist das Einzige, was uns die Hölle ersparen kann. Warum steht man nicht im Buch des Lebens? Lasst uns Offenbarung 21, Vers 8 lesen, bitte. Ich weiß, ich verlange bei der Hitze viel von euch, aber ich bin theoretisch aufs Ziel geraten. Bei diesen digitalen Dingern weiß man bloß nicht, wann die Predigt vorbei ist, weil man schiebt nur, man hat nicht ein paar Blätter zum Umblättern. Aber meines Wissens sind wir nicht mehr irre weit weg. Aber nochmal ganz viel Vitamin oder Traubenzucker ins Gehirn stecken. Offenbarung 21, Vers 8. Aber den Feigen und den Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und den Mördern und den Unzüchtigen und den Zauberern und den Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. All diese Leute kommen in den Feuersee. Warum? Was ist die Lehre, warum sie in diesen See kommen? Weil sie böse Sachen gemacht haben, die ich gerade vorgelesen habe? Kommen sie in den Feuersee, weil sie böse Sachen gemacht haben? Nachdem ihr vorhin schon auf meine Fangfrage reingefallen seid, seid ihr jetzt vorsichtiger. Nein. Es gibt Menschen, die so etwas getan haben und nicht in den Feuersee kommen. 1. Korinther 6. Könnt ihr später auch mal lesen, das ist jetzt nicht der Punkt. 1. Korinther 6, 11, da listet Paulus einige Dinge auf, ich sag mal ungefähr die gleichen Themen wie hier, und sagt, das sind einige von euch gewesen, aber Jesus hat euch reingewaschen. Also eine böse Tat gemacht zu haben, ist nicht der Grund, in den Feuersee geworfen zu werden. Die Frage ist, wie ich mit dem Lamm umgehe. Die Leute werden in diesen Feuersee geworfen, weil sie nicht im Buch des Lebens stehen. So einfach war die Frage des Lehrers. Und warum stehen sie nicht im Buch des Lebens? Das hat natürlich was mit schlechten Taten zu tun. Das war ja auch gemein, meine Frage, gebe ich zu. Aber entscheidend ist, dass Mörder, Unzüchtige, Kinderschänder, Massenmörder Vergebung erlangen können, solange sie noch auf dieser Erde und nicht im Totenreich sind. Und dann ist auch wirklich vergeben, weil sie die Gnade Gottes in Anspruch nehmen und Christus vertrauen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, das wir verkünden. Und selbst wenn du solche Sachen getan hast, du kannst der Hölle entgehen. Wer aber das Liebesangebot Gottes ausschlägt oder es auf Merkel-Art aussitzt, wer die Liebe Gottes in seinem Sohn links liegen lässt, wer meint, dass er dieses kostenlose Gnadenangebot in Christus nicht braucht, der wird nicht ins Buch des Lebens geschrieben. Denn nur das Annehmen des Opfers, des Lammes Gottes, schreibt mich in dieses Buch. Um es auf eine Formel zu bringen, wer nicht eingeschrieben werden will, der wird auch nicht eingeschrieben. So einfach ist das. Und so dramatisch. Wer die Liebe Gottes ausschlägt, der sattelt sozusagen auf die vielen einzelnen Sünden, die er getan hat im Laufe seines Lebens, noch eine fette, große Obersünde obendrauf. Nämlich Jesus Christus als Opferlamm zu verachten. Und deswegen darf dieser Mensch nicht an den Ort, wo das Opferlamm was angebetet wird, Hier ist die Offenbarung, was wir da tun. Wir werden Gott und das Lamm verherrlichen. Wir werden es anbeten. Wir haben vorhin auch Lieder gesungen, die teilweise Texte aus der Offenbarung aufgreifen. Wer das Opferlamm nicht annimmt, darf auch nicht an den Ort, wo das Opferlamm angebetet und verherrlicht wird, sondern er kommt unweigerlich und unwiderruflich auf ewig in den Feuersee. Möge jeder, der seine Hoffnung auf das Lamm setzt, sich darüber freuen und Gott preisen, dass er nicht an diesen Ort kommt. Möge er Gott dankbar sein. Mögest du Gott dankbar sein, dass du Vergebung von ihm geschenkt bekommen hast, dass du Glauben geschenkt bekommen hast, dass du das Opferlamm annehmen konntest, dass du Jesus Christus als Retter angenommen hast. Wer das noch nicht getan hat, können wir alle nur laut rufen, kehre um. Noch ist nicht zu spät. Wenn du im Totenreich bist, dann ist es zu spät. Aber noch ist nicht zu spät. Du weißt nicht, welchen Termin Gott dir gesetzt hat und du weißt nicht, wann du völlig unerwartet ins Totenreich versetzt wirst. Vom Scheol kehrt niemand mehr zurück, sagt Hiob in Kapitel 7, Vers 9. Dort wird Gott keine rettende Hand mehr ausstrecken. Da ist kein Opferlamm mehr. Insofern befinden sich also Ungläubige im Scheol, im Hades und gleichzeitig im Vorzimmer der Hölle. Und nach dem Ereignis in Lukas Kapitel 16 habe ich den Eindruck, dass die Trennwand zwischen diesem Vorzimmer zur Hölle sehr dünn ist, sehr schlecht isoliert ist, dass es schon im Vorzimmer richtig heiß ist. Das ist noch nicht die Hölle, aber es ist in dem Vorzimmer für die Ungläubigen schon so richtig heiß, dass man einen kleinen Tropfen Wasser gerne hätte. Wo kommt ein Gläubiger hin? Die Frage ist in der Kirchengeschichte umstritten. In der Urchristenheit war das gar keine Frage, weil alle rechneten damit, dass der Herr Jesus nächsten Tag wiederkommt. Ja, die Thessalonicher waren bekannt dafür, dass sie im Bild gesprochen jeden Morgen im Nachthemd aufs Dach kletterten und guckten, ob der Herr wiederkommt. Lest 1. Thessalonicher 1, da ist das etwas anders beschrieben. Das Nachthemd ist nicht namentlich erwähnt, aber ich stelle mir das so vor. Ganz klar, Nachthemd sehe ja auch ganz lustig aus. In der apostolischen Literatur, also die wir in der Bibel haben, finden wir dazu einfach keine Aussagen, weil diese Naherwartung da war. Das ist schade, aber ich glaube mit euch an einen liebenden Gott, der uns die Informationen gibt, die wir brauchen und andere Informationen weglässt. Und da müssen wir uns drunter demütigen. Wir können auf den Tisch klopfen und sagen, Mist, hätte ich aber gern gewusst. Aber er ist der Informationsgeber und wir nur die Informationsnehmer. Und wenn wir eine Info nicht kriegen, wir haben keinen Rechtsweg, über den wir das einklagen könnten. Als dann die Apostel und die ersten Christen der ersten Generation verstarben, dann wurde die Frage in der Kirche bewegt. Jetzt sind die alle gestorben und das haben wir ja schon teilweise in der apostolischen Literatur, was ist mit denen, die schon verstorben sind. Aber die meisten gingen irgendwie davon aus, dass die Christen durch Christus gerechtfertigt wurden, in einem unterirdischen Hades schon ein gewisses Maß an Belohnung bekommen, welches aber nicht gleichzusetzen ist mit dem zukünftigen Himmel. Und dass die Bösen im Hades ein gewisses Maß an Strafe bekommen, was aber auch nicht gleichzusetzen ist mit der Hölle. Das war so am Anfang das Denken. Dann kam die katholische Kirche, ein paar Jahrhunderte später, und hat sich eine neue Sache ausgedacht, das sogenannte Fegefeuer. Das Fegefeuer setzt genau an dieser Stelle an, dass jemand stirbt und in diesem Fegefeuer irgendein Reinigungsprozess stattfindet. Diese Fegefeuerlehre lässt sich mit keinen der 66 Bücher der protestantischen Bibel irgendwie begründen. Dafür mussten sie andere Dinge und dann auch bruchstückweise zusammenführen. In der Fegefeuerlehre wird gesagt, dass Seelen, die nicht gänzlich gereinigt sind, im Fegefeuer durch Strafen gereinigt und somit für den Himmel geeignet werden. Der dortige Aufenthalt kann von den Hinterbliebenen, die noch auf der Erde sind, durch Fürbitte, durch Almosen, durch Applaus oder Früchte des Messopfers abgekürzt werden. Aber dies alles widerspricht der Schrift. Nur der Glaube an Jesus Christus, nur sein Werk, kein Werk eines Menschen kann von Schuld reinigen. Ja, und dann kam die Reformation, die sich natürlich unter anderem auch gegen das Fegefeuer gewendet hat, gegen diese nicht biblische Lehre. Und vielleicht hat man dann im Rahmen der Reformation das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man hat also die falschen Lehren rund um das Fegefeuer und auch das Gebet und die Taufe für Toten, wollte man weghaben und hat damit auch diesen Zwischenzustand, von dem man jahrhundertelang glaubte, dass es ihn gibt, auch ausgekippt. Also am Anfang hieß es, es gibt einen Zwischenzustand, dann kam das Fegefeuer, das hat man ausgekippt und damit ist auch wieder Zwischenzustand ausgekippt worden. Der reformierte Glaube, also nicht, das ist jetzt eine Kirchenrichtung, das ist nur für die Wissenden, der reformierte Glaube sagt heute grundsätzlich, dass die Seelen von Gläubigen sofort in den Himmel kommen. Und bei der Auferstehung auf den Ruf des Herrn hin, folgt dann der Körper hinterher. Das ist, was die reformierte Kirche glaubt. Aber auch im reformierten Lager gibt es Menschen, so viel zum Thema, zu welchem Lager gehörst du, gibt es Menschen, die sagen, dass der Mensch durchaus in einen Zwischenzustand kommt. Und vielleicht ist Lukas 16 genau dieser klitzekleine Einblick in diesen Zwischenzustand. Links und rechts, Kluft dazwischen. Auch eine sehr schwer auszulegende Passage in 2. Petrus 2,9 könnte auf diesen Zwischenzustand hinweisen. Und im 19. Jahrhundert, jetzt haben wir mal ganz kurz die Auslegungsgeschichte auch noch abgehakt, im 19. Jahrhundert wurden dann Theorien in England, Schweiz und Deutschland entwickelt, die auch den Zwischenzustand als eine Chance zur Bewährung gesehen haben. Fegefeuer lässt grüßen, anderer Name. Und das hat man dann immer weiterentwickelt, bis dann die Irrlehre des Universalismus entstand, die lehrt im Extremfall, dass sogar der Teufel am Ende in den Himmel kommt. Deswegen meine eindringliche Warnung am Anfang, lasst uns das, was in unserem Kopf ist, bitte immer spiegeln mit dem, was in der Schrift steht. Und da ist viel Fantasie, Menschliches dazu tun dabei und das ist tödlich. Meine Meinung, und das ist wirklich nur aufgrund meiner Vorbereitung, ich habe für mich überlegt, ja, gibt es denn den Zwischenzustand oder nicht? Ich tendiere dazu, dass es diesen Zwischenzustand gibt. Offenbarung 20, 13 sagt, dass der Tod und das Totenreich die Toten herausgibt, die in ihnen waren. Und dass dann das Gericht folgt. Und dann wurde jeder, der nicht in das Buch des Lebens eingeschrieben wurde, in den Feuersee geworfen. Das beschreibt für mich einen Zwischenzustand. Auch Offenbarung 21, da heißt es, dass das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel auf die neue Erde herabkommen wird. Jerusalem, der Ort, wo Gott wohnt und dann bei den Menschen ist. Auch das deutet für mich an, dass die Gläubigen erst dann in Offenbarung 21 an ihren endgültigen Bestimmungsort kommen werden. Vermutlich irre ich, vermutlich täusche ich mich und habe 17 gute Bibelstellen nicht berücksichtigt. Das ist das, was ich heute weiß und das wollte ich euch mitgeben. Ich fürchte, dass wir am Ende einfach nicht genügend Informationen haben, um alles zu einem stimmigen, passenden, abschließenden, jede Frage beantwortenden Bild zusammenzufügen. Lasst uns aber vor Gott uns demütigen, dass wir die fehlenden Informationen nicht durch Fantasien ergänzen, bloß um ein wohlklingendes System zu haben. Dem Wort Gottes, und auch das steht in der Offenbarung ganz am Ende, dem Wort Gottes darf nichts hinzugefügt werden. Und deswegen lasst uns da einfach auch sagen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall können wir Aussagen von Paulus, 2. Korinther 5,8 und insbesondere Philipper 1,23, daraus können wir schlussfolgern, dass die Zeit nach dem Tod, ob Sheol, Hades, wo auch immer, ob Zwischenzustand, kein Zwischenzustand, die Zeit nach dem Tod ist für die Gläubigen wesentlich angenehmer als die vor dem Tod. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden. Ich habe Lust zu sterben. Aber für euch ist es anscheinend besser noch zu bleiben, also werde ich hier wohl noch bleiben. Und diese Erwartung nach dem Todesfall wird es besser werden, die sollte uns fröhlich stimmen, gerade in irdisch anstrengenden Zeiten und Traurigkeiten. Wir wissen nicht, wann alles geschieht, aber die Frage, die ich heute gestellt habe, ist, stehst du im Gästebuch? Um genau zu sein, im Einwohnermeldeamt des Himmels. Stehst du im Buch des Lebens? Das ist die Frage. Die alles entscheidende Frage, neben allen Details. Wir können über Details streiten, aber das ist die Frage, um die es eigentlich geht. Wenn du drin stehst, dann kannst du dem Totenreich gelassen entgegenschauen. Ich sag mal, Samuel, was störst du mich in meiner Ruhe? Einige von euch, insbesondere Mamis, die werden froh sein, einfach mal ein paar Wochen Ruhe zu haben. Nicht immer Zuppel hier und Zuppel da und Mama hier, während man gerade redet. Nein, Ruhe. Wenn du nicht drin stehst, ist das Beste, jetzt mit dem Zittern anzufangen. Vielleicht bewegt dich dieses Zittern dazu, nochmal nachzudenken, ob deine Ablehnung des Lammes einfach aus Stolz begründet ist. Sobald du im Totenreich bist, bist du von der rettenden Hand Gottes abgeschnitten. Entscheide dich jetzt. Wenn du aber darauf vertraust, dass die Gnade Gottes dich aus der Hölle errettet, und das ist das, was wir ja heute erarbeitet haben, dann darfst du dich auf die Zeit nach dem Leben auf der Erde freuen und darfst dich heute freuen, dass du ohne eigenes Zutun dieser höllischen Qual entrissen wurdest. Ob es erstmal eine längere Zeit des Schlafes ist, wie gesagt, einige von uns fänden das toll, erstmal ein paar Jahre schlafen. Ob es ein Zwischenzustand, in dem es uns schon viel besser geht als hier auf der Erde, Da, wo unsere leiblichen Schmerzen und Leiden uns nicht mehr so viel quälen werden vielleicht, sondern wir davon befreit werden. Oder ob wir so direkt ins Paradies kommen, direkt in den Himmel. Ich habe die Frage offen gelassen, das weiß ich. Wir kommen in die Wohnung, die der Herr Jesus versprochen hat für uns zu bereiten. Der Herr Jesus baut mir eine Bude. Wow, da bin ich gespannt drauf. Und ich weiß, dass ich mit ihm dort ein Glas Wein trinken werde, das erste nach seinem letzten Abendmahl auf der Erde. Wow, das wird ein Wein werden. Vergesst den teuersten Rioja, den ihr jemals getrunken habt. Das wird ein Wein werden. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Und wir dürfen jetzt schon dankbar sein, weil Gott treu ist und seine Zusagen einhält. Selbst wenn uns die Details unklar sind, er weiß, was die Details sind. Er wird seinen Plan durchziehen. Und selbst wenn wir Sachen falsch verstehen, wir vertrauen der Kernaussage, wir werden die Ewigkeit in absoluter Glückseligkeit mit ihm verbringen.